Heute zum Abschluss des G7-Gipfels soll eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmer kommen zu allen Themen, die man besprochen hat, über das hinausgehen, was gestern schon bekannt wurde. Wenn Sie jetzt mal hoffen dürfen, was würden Sie sich wünschen, was in dieser Erklärung am Ende drinsteht?
Also das, was in den letzten Tagen skizziert wurde, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Eine fast bedingungslose Unterstützung für die Ukraine in der Hoffnung, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht. Stärkerer Druck auf Russland, da wird es wahrscheinlich weniger Konkretes geben als das, was ich mir wünsche. Dann aber, und das ist dem G7-Gipfel, finde ich, sehr schön gelungen, auch nochmal zu schauen, dass man die anderen Probleme dieser Welt, die ja auch durchaus in Verbindung stehen mit dem Krieg, mit einbezieht. Also stärkere Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Wie können wir die internationale Ordnung jetzt auch nach diesem harten Angriff von Russland darauf weiter unterstützen? Und was machen wir eigentlich mit den Entwicklungsländern auch im Bereich Ernährungssicherheit? Also wenn wir das hinkriegen, auch mal wieder den Blick über das rein Militärische hinauszuweiten, ist dem G7-Gipfel, glaube ich, schon ganz gut was gelungen.
Sie sagten gerade, Sie wünschen sich da doch ein paar mehr Konkretisierungen. In welchen Bereichen ganz genau?
Also im Bereich mehr Druck auf Russland haben wir im Moment eine Reihe von Absichtserklärungen. Das liegt natürlich auch daran, dass manche Regierungschefs, die da anreisen, solche Entscheidungen gar nicht alleine treffen können. Oder im Falle von Beispiel Deutschland oder den EU-Mitgliedsländern, das ja auch Gespräche sind, die innerhalb der Europäischen Union geführt werden müssen. Es geht da um sowas wie zum Beispiel ein Goldembargo, stärkere Angriffe gegenüber der Rüstungsindustrie und dem Technologiesektor in Russland durch Sanktionen. Das sind Punkte, die wurden anskizziert, aber wie gesagt, da haben wir noch nicht die Beschlüsse auf dem Tisch liegen, die jetzt wirklich dafür sorgen, dass sich nochmal grundlegend was an der Lage ändert. Wir haben ja auch im Bereich der Waffen gesehen, dass reine Absichtserklärung nur der Ukraine sehr wenig helfen, sich zu verteidigen, sondern dass das dann alles auch wirklich umgesetzt und passieren muss, und zwar ein bisschen schneller als bisher.
Das heißt, wenn wir jetzt mal 2 Jahre in die Zukunft schauen würden, glauben Sie denn, dass da was umgesetzt sein wird?
Also was die Sanktionen gegen Russland angeht, 2 Jahre in die Zukunft sicherlich. Ich hoffe ehrlicherweise, dass wir dann nicht mehr über einen Krieg mit Russland reden in 2 Jahren. In den anderen Bereichen, und ich glaube, da haben Sie auch ein bisschen einen wunden Punkt erwischt, Zusammenarbeit beim Klimaschutz, Prinzipien zur Stärkung von Demokratie. Auch da reden wir ja seit vielen Jahren über konkrete Schritte nach vorne. Und auch hier müssen wir eigentlich mit Hochdruck dran arbeiten, merken aber, und das hat leider der G7-Gipfel, das ist einer der zentralen Wermutstropfen gezeigt, das gerät gerade dann doch wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund durch die akute Eskalation, mit der wir da arbeiten müssen.
Nun steht der NATO-Gipfel vor der Tür. Auf G7 folgt jetzt der NATO-Gipfel. Auch da wird natürlich der Krieg in der Ukraine großes Thema sein. Welche Erwartungen haben Sie an diesen Gipfel?
NATO-Gipfel hat natürlich die militärische Dimension. Die NATO ist im Verteidigungsbündnis eine ganz zentrale Rolle. Die Ankündigung zu sagen, man verstärkt doch mal die Truppenpräsenz in den Ländern, die eine direkte Grenze mit Russland haben, die sich akut bedroht fühlen. Und Putin zündet ja auch gerne, indem er sagt, das eine oder das andere Land, da kenne ich nicht an oder da könnte ich auch mal einmarschieren. Da die Truppenpräsenz zu verstärken, halte ich für ein sehr wichtiges Signal. Das ist angekündigt. Ich glaube, das kommt auch. Aber im Hintergrund müssen auch strategische Weichenstellungen jetzt getroffen werden. Weil bisher hat man ja doch immer gehofft, dass man mit Russland gemeinsam für Sicherheit in Europa sorgen kann. Das war eine Illusion. Und da müssen wir uns jetzt leider gezwungenermaßen konfrontativer aufstellen. Da ist zum Beispiel das strategische Konzept jetzt das Dokument, das verabschiedet werden soll. Und die offene Frage, wie geht das weiter mit Schweden und Finnland? Die wollen ja alle in der NATO haben, aber die Türkei spielt ja noch ein paar strategische Spielchen. Da hoffe ich doch auch, dass es dann eine relativ klare Ansage gibt und dass nur noch eine Frage sehr kurzer Zeit ist, wann wir die anderen beiden, die sogenannte Norderweiterung, vollziehen können.
Glauben Sie denn, dass es mit der Türkei da wirklich eine Lösung geben kann? Im Moment stößt das Ganze ja noch auf sehr viel Widerstand.
Also eine pragmatische Lösung haben wir ja schon, indem wir Finnland und Schweden einfach so behandeln, als wären sie schon NATO-Mitglieder und in alles eingliedern. Sie sind halt nur noch nicht formal Mitglied. Und ansonsten, ja, es braucht einfach harten Druck auf die Türkei. Und ich hoffe, dass Erdogan, ich sag mal, im Schatten der größeren Krise, mit der wir eigentlich gerade zu kämpfen haben, dann seine nationalen Spielereien vielleicht auch mal hinten anstellt.